Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Es kommt selten vor, dass an so einem denkwürdigen Tag wie heute Spitzenpolitiker aus aller Welt zusammenkommen, um zu schweigen. Die Staats- und Regierungschefs, die heute dem 70. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz in Auschwitz gedachten, sie waren stumme Gäste. Aus Respekt vor denen, die heute an einen Ort zurückkehrten, der für sie nichts als die Hölle war. Die Überlebenden von Auschwitz sind heute oft 90 Jahre alt und älter. Es sind die letzten Zeugen, die von einem in der Menschheitsgeschichte einzigartigen Verbrechen erzählen können. Deshalb war es so wichtig, dass es ihr Tag war. Heute bei dem Gedenken in Auschwitz. Robin Lautenbach.
Es liegt Schnee in Auschwitz, wie meist am 27. Januar. Wer heute hierher kam, der konnte erahnen, wie schwer das Überleben im Lager war. Und die, die damals sofort ins Gas kamen, konnten noch nicht einmal ums Überleben kämpfen. Der polnische Präsident an der Todeswand. Hier wurden Tausende erschossen. Und noch einmal kommen sie, die Überlebenden, die, die noch kommen können. Meine Erinnerungen als Kind, das ist vor allem der alltägliche Blick auf die Leichen, die weggeräumt wurden. Jeden Morgen sind die Lastwagen mit den nackten, ausgemergelten Leichen vom Terrain unserer Baracken weggefahren. Ich war damals in Birkenau. Nachts war es dort am schlimmsten. Die Kinder starben in den Armen anderer Kinder. Wir waren 500 in einer Baracke. Mir geht es hier nicht gut. Ich kann das nicht hier. Ich möchte weg von hier. Dieser Ort ist vergiftet. Das ist ein Friedhof. Ich weiß nicht, wie ich das verkraften soll. Ich will nach Hause. Das hier ist nichts anderes als ein Ort des Todes. Das Lagertor von Auschwitz-Birkenau überdacht. Denn die Überlebenden sind zumeist um die 90 Jahre alt. Der Bundespräsident ist gekommen, der ukrainische Präsident. Einer kam dieses Mal nicht, Wladimir Putin. Hier aber reden sowieso nicht die Präsidenten, sondern die Überlebenden. Das Böse von Auschwitz, das Unbewusste, glüht langsam weiter und wird wiedergeboren in einem wachsenden Terror des Antisemitismus, des Rassismus, bis hin zum öffentlichen Enthaupten von Menschen vor den Augen der ganzen Welt, allein weil sie anders sind. Wir Überlebenden wollen nicht, dass unsere Vergangenheit die Zukunft unserer Kinder ist. Ich hoffe und glaube, dass diese Generation aufgebaut wird auf den großen Traditionen der Menschheit und des Verstehens. Great traditions tempered by understanding. Gesprochen hat Joachim Gauck am Vormittag im Bundestag. Die Deutschen hätten nach dem Krieg aus Schuld und Scham gelernt, wenn sie nun mit den Opfern Mitgefühl zeigten, wenn sie sich für das Recht einsetzten.
Wir tun es heute, wenn wir uns jeder Art von Ausgrenzung und Gewalt entgegenstellen und jenen, die vor Verfolgung, Krieg und Terror zu uns flüchten, eine sichere Heimstatt bieten.
In Birkenau stellen sie da noch Kerzen auf, am Denkmal bei den Gaskammern. Sie, die Staatsoberhäupter und sie, die als Letzte vom damaligen Schrecken noch berichten können.
Robin Lautenbach in Auschwitz. An dieser sehr bewegenden Trauerfeier haben heute viele Staats- und Regierungschefs teilgenommen. Aber ausgerechnet der russische Präsident fehlte. Sie haben es gerade gezeigt. Wie ist das zu erklären?
Nun, Wladimir Putin ist weder ausgeladen noch eingeladen worden. Das Museum Auschwitz-Birkenau, der Veranstalter, hat die Staaten informiert und hat es den Ländern überlassen, wen sie als Repräsentanten schicken möchten. Nun hat es Putin vorgezogen, nicht zu kommen. Und er hat heute teilgenommen in Moskau an einer eigenen Feierstunde im Jüdischen Museum. Viele hier in Auschwitz, auch von den Überlebenden, sagen, natürlich hätte Putin kommen sollen, er hätte hier sein müssen. Es war immerhin die Rote Armee, es war die Sowjetunion, die damals Auschwitz befreit hat und dabei auch noch 230 Mann bei dieser Aktion allein verloren hat. Auf der anderen Seite, Polen hier ist einer der schärfsten Kritiker der russischen Politik in der Ukraine. Und wer weiß, wenn Putin gekommen wäre, dann hätte es vielleicht einen kleinlichen politischen Streit rund um diesen Gedenktag gegeben. Das hätten auch die Überlebenden nicht gewollt angesichts der Bedeutung dieses Tages und auch angesichts von über 1 Million Menschen, die hier an diesem Ort umgebracht worden sind.
Danke, Robin Lautenbach nach Auschwitz. Und in der Tat, es wäre auch schlimm gewesen, wenn 70 Jahre nach der Befreiung die Debatte über das Fehlen eines russischen Präsidenten den Tag bestimmt hätte. Ein Überlebender hat es heute auch genauso formuliert, dass es doch ein einziges Mal möglich sein müsse, dass politische Streitigkeiten keine Rolle spielen, angesichts dieser barbarischen Nazi-Verbrechen in Auschwitz und anderswo. Ute Konrad erinnert noch einmal an einen systematisch geplanten millionenfachen Mord.
Auf dem Zenit seiner Macht kontrolliert Nazi-Deutschland mit seinen Verbündeten fast ganz Europa. Im besetzten Polen bauen die Deutschen 6 Vernichtungslager. Nahe Krakau entsteht das größte. Es gehört zum Konzentrationslager Auschwitz. Der Komplex besteht aus 3 Teilen, dem Stammlager Auschwitz, dem Arbeitslager Monowitz und dem Vernichtungslager Birkenau. 1942 beginnen die Nazis, Juden aus ganz Europa nach Auschwitz zu deportieren. 80% von ihnen werden sofort nach der Ankunft in die Gaskammern geschickt. Das Lager wird zur Todesfabrik. Etwa 1 Million Juden werden ermordet, aber auch Sinti und Roma, Homosexuelle und politische Häftlinge. 1943 und 1944 sind 4 große Gaskammern und Verbrennungsöfen pausenlos in Betrieb. Mit dem Vormarsch der Roten Armee beginnen die Todesmärsche. Die Nazis räumen das Lager und treiben zehntausende Häftlinge Richtung Westen. Nur einige tausend Menschen bleiben zurück in Auschwitz. Sie werden am 27. Januar 1945 von sowjetischen Truppen befreit.
Wie kann seither jüdisches Leben in Deutschland überhaupt möglich sein? Die Antwort lautete jahrzehntelang fast gar nicht. Heute leben und arbeiten wieder sehr viele Juden in Deutschland. Und auch wenn es leider immer wieder antisemitische Übergriffe gibt, vielleicht erinnern Sie sich an die Attacke auf einen Rabbiner auf offener Straße in Berlin vor 2,5 Jahren, so fühlen sich doch viele Juden, vor allem der jungen Generation, hier zu Hause. Justus Kliss.
Leonard Kaminski, 27 Jahre alt, gebürtiger Berliner, Hertha-Fan und Jude. Er fühlt sich sicher in Berlin. Dass jüdische Einrichtungen von der Polizei geschützt werden müssen, kennt er schon seit der Grundschulzeit. Ist damit groß geworden.
Ich bin den Polizisten, die dann davor stehen und sozusagen eine Institution beschützen, weil diese Institution jüdisch ist oder weil dort jüdische Leute sind, dem bin ich natürlich auf eine Art und Weise dankbar und das äußere ich auch gerne. Bedrückend finde ich es nicht.
Bedrückend nicht, jüdischer Alltag. Auch sein ehemaliger Verein, die Zionistische Jugend Deutschlands, wird beschützt. Die ZJD hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Judentum in Deutschland zu vermitteln, jüdische Kultur zu pflegen. Hier lernte er seine besten Freunde kennen, fuhr mit ihnen nach Israel. Für ihn ist das Land mehr als nur ein Staat.
Israel ist definitiv eine Rückversicherung, aus dem einfachen Grund, wenn ich merke, hier es ist in Europa oder wo auch immer ich dann bin, nicht mehr möglich als Jude zu leben, dann weiß ich einfach, ich kann nach Israel gehen, dort werde ich geschützt, dort werde ich zumindest aufgrund meines Judeseins aus der Mitte der Gesellschaft nicht angegriffen.
In der Mitte Berlins versucht er, dem Antisemitismus etwas entgegenzusetzen. Dafür arbeitet er beim American Jewish Committee. Beziehungen knüpfen, für Verständnis werben, Menschen ins Gespräch bringen. Kurz gesagt, das friedliche Miteinander zwischen Juden und Nichtjuden einfach alltäglicher machen. Die Polizei vor jüdischen Einrichtungen gehört auch zum Alltag. Ein wenig herausfällt da der koschere Supermarkt gleich um die Ecke. Hier steht kein Polizist vor der Ladentür. Dort kauft Luisa Bieler ein. Die orthodoxe Jüdin lebt mit ihrer Familie seit 5 Jahren in Berlin. Offen jüdisch leben, für sie nicht ganz problemlos.
Als Frau bin ich eigentlich nicht so erkennbar. Mhm. Aber mit meinem Mann und seinem Kippa ist es natürlich nicht so schön.
Nicht erst seit den antisemitischen Demos im Sommer während des Gaza-Krieges überlegen orthodoxe Juden, wo sie ihre traditionelle Kleidung offen tragen können.
Mit dem Hut wird man angebrüllt, also Handgreiflichkeiten sind mir jetzt noch nicht untergekommen, aber das passiert schon.
Öffentlich zeigen, dass man Jude ist, auch für die Freunde von Leonard Kaminski eine Frage der Sicherheit.
Ich finde, dass Normalität sein sollte, in Berlin mit einer Kippa rumzugehen. Und jetzt, glaube ich, ist etwas, was ich nicht machen würde.
Ich fühle mich hier sicher. Nichtsdestotrotz sollten sich Leute dessen bewusst sein, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Judentum in Deutschland existiert und dass man darüber glücklich sein soll, dass es Juden in Deutschland gibt und die sich auch hier wohlfühlen.
Drei Freunde beim Italiener. Sie reden auch über Jobs, Politik und Fußball. Zwei Hertha und ein Bayern-Fan. Eben normales jüdisches Leben in Deutschland.
Das Gedenken und kein Schlussstrich. Ein Kommentar von Anja Reschke vom Norddeutschen Rundfunk.
Auschwitz, Holocaust. Ich kann's nicht mehr hören. Es muss doch mal Schluss sein. Oh, diese Sätze hört man wieder oft zurzeit. Sie kommen immer dann, wenn das Gedenken wieder in den Vordergrund rückt. Die Mehrheit der Deutschen möchte die Geschichte der Judenverfolgung hinter sich lassen, besagt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. 58% wollen sogar einen Schlussstrich ziehen. Ich habe gestern die Dokumentation über Kameraleute der alliierten Truppen gesehen, die gefilmt haben, als die Konzentrationslager befreit wurden. Die kamen, als die Schornsteine der Krematorien noch rauchten, die über Berge von Leichen gestiegen sind. Bilder von Skeletten mit ein bisschen Haut darüber, offene Münder, verdrehte Gliedmaßen. Heute sind diese Kameraleute von damals Männer von über 90 Jahren. Als sie erzählt haben, haben sie angefangen zu weinen. Keiner von ihnen kann einen Schlussstrich ziehen. Genauso wenig wie die Opfer, die überlebt haben. Es gibt nicht mehr viele von ihnen, aber noch sind sie da. Und ihnen schmettern wir entgegen, es muss doch mal Schluss sein, ausgerechnet wir. Es gibt keinen Schlussstrich in der Geschichte, in keiner. Klar, lieber erinnern wir uns an Karl den Großen, Bismarck oder die Wiedervereinigung. Aber Auschwitz ist nun mal passiert. Wieso sollten wir ausgerechnet das Kapitel der Judenverfolgung hinter uns lassen? Dieser Teil unserer Geschichte ist in seiner Abartigkeit so einzigartig, dass er gar nicht vergessen werden kann. Ich bin dritte Generation. Ich war nicht dabei. Und trotzdem habe ich mich geschämt, als ich wieder diese Bilder gesehen habe. Weil es zu meiner Identität als Deutscher gehört, ob ich will oder nicht. Nach diesem Film konnte ich nicht schlafen, also habe ich umgeschaltet. Und was sehe ich? Pegida-Demonstranten in Dresden, die sich aufregen über die vielen Ausländer in Deutschland. Ganz ehrlich, da ist mir dann wirklich schlecht geworden.
Anja Reschke kommentierte. Und wir schauen nach Griechenland. Dort treibt Ministerpräsident Tsipras vom Linksbündnis Syriza die Regierungsbildung im Eiltempo weiter voran. Mehr in den Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Nur zwei Tage nach der Wahl wurden heute die Kabinettsmitglieder vereidigt. Vor allem die beiden Verantwortlichen für Finanzen stehen für den von Tsipras versprochenen Kurswechsel.
Er gilt als scharfer Kritiker der EU-Rettungspakete. Künftig wird der Wirtschaftsprofessor Yannis Varoufakis als Finanzminister Verhandlungen mit den internationalen Geldgebern führen. Stellvertretender Regierungschef ist Giannis Dragasakis, ein enger Vertrauter von Ministerpräsident Tsipras. Dragasakis hat die Aufsicht über den gesamten Bereich Finanzen und Wirtschaft und setzt sich vehement für das sofortige Ende der Sparpolitik ein. Der Chef der rechtspopulistischen unabhängigen Griechen bei seiner Vereidigung. Panos Kamenos übernimmt als Verteidigungsminister einen weiteren Schlüsselposten im Kabinett. Nicht nur das Volk selbst, sondern auch Experten fragen sich, wie stabil die neue Regierung sein kann. Es gibt in Griechenland keine Kultur der Verhandlung und des Kompromisses, und das ist schon für sich ein Problem. Das Kabinett soll morgen das erste Mal tagen. Ein Wahlversprechen hat Regierungschef Alexis Tsipras bereits erfüllt. Die Zahl der Ministerien wurde um fast die Hälfte gekürzt.
Enttäuschende Geschäftszahlen internationaler Konzerne wie Microsoft oder Siemens haben den Anlegern an den internationalen Märkten heute die Laune verdorben. So schloss der Dow Jones in New York mit einem Minus von 1,7% bei 17.387 Punkten. Unwesentlich kleiner fiel der Verlust beim deutschen Aktienindex DAX aus. Der ging mit 10.629 Zählern aus dem Handel und beendete damit gleichzeitig eine siebentägige Rekordserie.
Das liegt zu einem ordentlichen Teil auch an Siemens, denn der Münchner Konzern ist ein sogenanntes Schwergewicht im DAX. 10% bringt Siemens in das Börsenverzeichnis ein. Beim Elektrokonzern schwächeln zwei Bereiche. Zum einen der Energiesektor, aber auch die Gesundheitssparte haben nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht. Anleger sind ob dieser Nachrichten wenig begeistert. Die Aktie knickt ein und verliert 3%. Damit kostet ein Papier noch 99,83 Euro. Zieht man die schwachen Ergebnisse von Energie und Medizin ab, dann steht der Gesamtkonzern Siemens recht gut da. Auch die Aktie hatte bisher mit plus 40% innerhalb von 3 Jahren einen durchaus guten Lauf. Die Konsequenzen aus den unerfreulichen Ergebnissen der Energie- und der Medizinsparte stehen auch schon fest. Die Chefetage erwartet in Zukunft wieder bessere Zahlen, fordert eine Neuausrichtung und hat 2 Manager ersetzt.
Viele von uns haben als Kinder ein paar süße Tropfen auf einem Stück Würfelzucker bekommen. In der DDR war diese Impfung Pflicht. In der Bundesrepublik warb man, wie hier 1971, für den Schutz vor Polio. Es gab kaum noch Kranke. Ganz ausgerottet, wie erhofft, wurde die Kinderlähmung allerdings nie. Aber es war deutlich zu sehen, Impfen hilft. Vor allem in den armen Ländern der Welt sterben heute täglich Kinder an Krankheiten, die es im reichen Westen kaum noch gibt, wie zum Beispiel Keuchhusten oder Diphtherie. In Berlin traf sich heute die weltweite Allianz Gavi, die schon seit Jahren versucht, diese tödliche Misere zu beenden. Eva Lodde.
Ein Schrei, ein Schluck, so schnell, Schutz gegen Kinderlähmung ein Leben lang. In einer kleinen Kühlbox gelangt die wertvolle Dosis selbst zu den Maasai, in den entlegensten Winkel im Nordosten Tansanias. Das Land ist zu arm, um das allein zu schaffen. Die internationale Impfallianz Gavi hilft auch in Zukunft. In Berlin hat die Organisation heute mehr als 6,7 Milliarden Euro sammeln können. Erleichterung beim tansanischen Präsidenten. Ich bin so glücklich, dass wir sogar etwas mehr sammeln konnten als erhofft. Gavi ist glücklich, aber wir, die ja etwas bekommen, sind noch glücklicher. Wir wissen, dass wir Kinder retten können vor Krankheiten, die sie sonst umgebracht hätten. Gleiche Startchancen für alle Kinder, eine Vision von Bill Gates, Mitbegründer von Gavi. Er selbst spendet heute über 1 Milliarde Euro. Geld, das die Impfallianz auch nutzt, um das Gesundheitssystem in seinen 73 Partnerländern zu unterstützen. Denn das ist oft fragil, wie der Ebola-Ausbruch in Westafrika zeigt. Ohne geschultes Personal, ohne Krisenkommunikation kann ein Virus gesamte Staaten lahmlegen. Auch weil die rasche Hilfe von außen gefehlt hat. Bundeskanzlerin Merkel meint, die internationale Gemeinschaft müsse schneller reagieren können.
Wir brauchen schnell verfügbares medizinisches Personal, Ärzte, Pflegekräfte, die sich bereit erklären, einen Bereitschaftsdienst zu übernehmen und im Krisenfall sofort einsatzfähig zu sein.
Auch die Bundesregierung gibt heute wesentlich mehr als zuvor, 600 Millionen Euro. Doch von all dem Geld könnten noch mehr Impfdosen gekauft werden, meint Ärzte ohne Grenzen, wenn die Pharmafirmen den Ärmsten größere Rabatte einräumen würden.
Dieser Preisnachlass ist ja eigentlich marginal im Vergleich zu dem, was wir beispielsweise fordern und was aus unserer Sicht auch tatsächlich durchaus möglich ist. Eines der Probleme ist, dass Pfizer und andere Pharmaunternehmen die Preise oder die Preisstrukturen überhaupt nicht offenlegen. Das ist eine sehr große Geheimniskrämerei im Bereich der Impfstoffpreise.
Ein gesunder Start ins Leben bleibt eine Frage des Geldes. Für die Kinder in Tansania ist er heute immerhin etwas wahrscheinlicher geworden.
Das ist der Frachter Ezzedine, der noch vor kurzem mit hunderten Flüchtlingen, aber weder mit einem Steuermann, geschweige denn mit einem Kapitän auf dem Mittelmeer trieb. Es ist eine dieser Kähne, die mehr Wrack als schwimmende Schiff sind und mit denen verzweifelte Menschen versuchen, vor allem aus dem Kriegsland Syrien ins für sie sichere Europa zu fliehen. Aus Städten wie Aleppo schlagen sie sich bis ins türkische Mersin durch und hoffen, dass die Schlepper sie heil über das Mittelmeer meist Richtung Italien bringen. Aber die Chance, wie Michael Schramm erfahren hat, ist auch immer ein unberechenbares Risiko.
In Touristenprospekten wird man sie vergeblich suchen, die eher glanzlose Industrie- und Hafenstadt Mersin im Südosten der Türkei. Rund 1 Million Menschen lebt hier normalerweise. Doch seit Ausbruch des Krieges im benachbarten Syrien sollen noch etwa 120.000 Flüchtlinge hinzugekommen sein. Mersin ist die einzige türkische Stadt, von der aus es noch eine reguläre Fährverbindung von und nach Syrien gibt. Von hier kamen sie, die meisten der schrottreifen Seelenverkäufer, und sie haben Mersin in den letzten Wochen zu trauriger Berühmtheit verholfen. Mersins Neubürger auf Zeit sind Teil des Stadtbilds geworden, ein wenig Syrien in der Türkei. Einige machen Business hier, doch die meisten wollen weiter nach Europa und das fast um jeden Preis. Sie glauben nicht mehr an eine Zukunft in ihrer Heimat, so wie auch Familie Isa. Gleich zweimal musste sie fliehen, vor 2 Jahren aus Damaskus und dann, vor 8 Monaten, aus Kobane. Mit Gelegenheitsjobs schlagen sie sich derzeit durch. Aber sie haben Gold mitbringen können und damit wollen sie ihre Flucht bezahlen. Wir wissen, dass das ein Risiko ist. Aber hier haben wir keine Chance. Auch sind einige unserer Verwandten nach Europa durchgekommen. Das ist unsere einzige Hoffnung. Und seine Frau Feride bekommt schon allein, wenn sie das Wort Schiff hört, es mit der blanken Angst zu tun. Trotzdem will sie unbedingt nach Europa. Auf legalem Weg geht das nicht. Und deshalb könnte auch die Flucht der Isas etwa so beginnen. Fischkutter bringen die Flüchtlinge, die zuvor 5.000 bis 6.000 Dollar pro Person zahlen mussten, in kleinen Gruppen auf das offene Meer vor Mersin. Dort wartet ein ausrangiertes Frachtschiff. Dessen Wert entspricht seinem Schrottpreis. Bei einer Passagierzahl von mehreren hundert Flüchtlingen wird so ein Altfrachter zu einem lukrativen Geschäft für die Schlepper. Die Flüchtlinge hingegen begeben sich auf einen lebensgefährlichen Trip. Die türkischen Behörden lassen die Schlepper hier gewähren. Ganz offen gesagt, man will die syrischen Flüchtlinge im Grunde loswerden und sieht bewusst weg. So hat Mersin ein Nachtleben der besonderen Art. Für viele hier ist das einträglich, so auch für einen Herrn, der sich uns als Mustafa vorstellt. Sich selbst bezeichnet er als eine Art Reiseleiter einer Schlepperorganisation. Wir operieren international. Die Frachter werden von Italien aus organisiert. Wir kümmern uns um die Geldeingänge und bringen die Flüchtlinge zu den Schiffen, die außerhalb der 12-Meilen-Zone warten. Der Schiffsfriedhof von Mersin. Er erzählt auch von gescheiterten Flüchtlingsträumen. Wer aber auf diesen Schiffen auf eine bessere Zukunft gehofft hatte, ist wenigstens noch am Leben. An die vielen, die ertrunken sind, erinnert nichts mehr. Der grausame Krieg in Syrien, in Mersin ist er schon lange angekommen.
Im Ukraine-Konflikt drohen die EU-Staats- und Regierungschefs Russland mit neuen Sanktionen. Noch einmal Thorsten Schröder.
In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, es gebe Belege für eine zunehmende Unterstützung der Separatisten durch Moskau. Nötig seien aber konkrete Schritte zur Befriedung. Die EU-Außenminister wollen am Donnerstag über mögliche weitere Sanktionen sprechen. Bislang gelten Einreise- und Kontosperren sowie Strafmaßnahmen im Finanz-, Rüstungs- und Energiebereich. Der Wehrbeauftragte des Bundestages Königshaus schlägt Alarm. Die Bundeswehr stößt nach seiner Überzeugung an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. In seinem Jahresbericht moniert der FDP-Politiker unzumutbare Überforderungen von Soldaten in bestimmten Bereichen. Massive Mängel gäbe es auch bei der Ausrüstung und den Kasernen. Einige Unterkünfte seien eigentlich unbewohnbar. Königshaus fordert, die Probleme möglichst bald anzugehen, mit einem Sanierungsprogramm in Milliardenhöhe. Das Internetnetzwerk Facebook ist heute in vielen Regionen der Welt zeitweise ausgefallen. Betroffen war auch der Fotodienst Instagram. Eine knappe Stunde lang ging in Europa, Asien, Australien und den USA teilweise nichts mehr. Dafür übernahm eine amerikanische Hackergruppe die Verantwortung. Facebook wies das zurück und sprach von einem technischen Problem. Das soziale Netzwerk wird weltweit von etwa 1,3 Milliarden Menschen genutzt. Ein Schneesturm hat den Nordosten der USA weitgehend lahmgelegt. 6 Bundesstaaten verhängten den Notstand, zeitweise galten Fahrverbote. Die Menschen wurden aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben. Zahlreiche Flüge wurden gestrichen. Das Unwetter fiel jedoch in New York bislang weniger heftig aus als zunächst befürchtet. Für Teile des Nordostens gaben die Behörden allerdings noch keine Entwarnung. Letztes Weltcuprennen vor der alpinen Skiweltmeisterschaft. Die deutschen Herren haben beim Nachtslalom im österreichischen Schladming ordentlich Selbstvertrauen getankt.
Felix Neureuther unterstreicht seine WM-Favoritenrolle. Platz 3 beim Nachtslalom in Schladming. Es siegt der Russe Alexander Koroschilow vor Stefano Gross aus Italien. Den Ländervergleich Deutschland-Österreich gewinnt klar der DSV. 3 Deutsche unter den besten 5. Auf Platz 4 fährt Fritz Dopfer vom SC Garmisch. Überraschung durch Linus Strasser aus München. Er wird dank 2er Traumläufe 5. Auf dem Podest aber Felix Neureuther. Traumwandlerisch sicher baut er seine Führung im Slalom-Weltcup weiter aus. Marcel Hirscher aber zeigt Nerven, wird nur 14.
Ja, es könnten fast so viele werden. Wenn am 22. Februar in Los Angeles die Oscars verliehen werden, dann ist der Film Birdman gleich 9-mal nominiert. Ein Film über einen Schauspieler, dessen super erfolgreiche Rolle mal ein Vogelmann war und der dann nur noch vom langsam und später immer schneller verblassenden Ruhm lebte und der nun noch einmal groß rauskommen will. Gespielt von Michael Keaton, der im wahren Leben als fliegender Batman-Darsteller ebenfalls einen Hype erlebte und dann versuchte, davon zu zehren. Autobiografisch, sarkastisch, satirisch, auf jeden Fall gut. Klaus Lesche über Flügel, Frust und den verzweifelten Versuch zurückzukehren.
Fürchten Sie, die Leute könnten sagen, Sie machen dieses Stück, um gegen den Eindruck anzukämpfen, Sie seien ein abgewrackter Superheld?
Nein, absolut nicht, absolut nicht. Deswegen habe ich vor 20 Jahren auch abgelehnt, Birdman 4 zu nehmen.
Birdman 4!
Danke an Sie alle!
Immer geht's nur um Birdman. Einst hat Reagan im Kino diesen Superhelden gespielt, halb Mensch, halb Riesenvogel. Nun aber will er am Broadway beweisen, dass echtes Theaterblut in ihm fließt. Doch Birdman hat sich längst als nörgelndes alter Ego in seinem Hirn eingenistet und Birdman hasst das Theater.
Wie sind wir hier nur gelandet? In diesem Drecksloch. Du bist ein Filmstar, schon vergessen.
Birdman nervt, doch Reagan wird ihn nicht los, weil sich die Theaterproben am Rande des Desasters bewegen. Die Neurosen der nervösen Schauspieler laufen amok. Besonders anstrengend ist Mike Shiner, genialisch, aber unberechenbar wie die Lottozahlen. Gern trampelt er auf Reagans Gefühlen herum.
Oh, entschuldige, dass ich beliebt bin.
Beliebt, das ist mir scheißegal, beliebt. Beliebtheit ist die nuttige kleine Cousine von Wertschätzung, mein Freund.
Sätze wie Skalpelle, doch Birdman begnügt sich nicht mit grandiosen Wortgefechten. Dieser Film sieht auch spektakulär aus. Die Kamera klemmt sich an eine Figur, folgt ihr eine Weile, heftet sich dann an den nächsten Schauspieler. So entsteht Kino ohne sichtbare Schnitte. Kino, das in Echtzeit abzulaufen scheint, wie das wirkliche Leben.
Every movement, every step.
Jede Bewegung, jeder Schritt, jeder Gesichtsausdruck in meinem Film ist vorab festgelegt. Nichts ist hier improvisiert. Michael Keaton spielt, als ginge es um sein Leben, und genau so ist es auch. Keaton könnte Reagans Zwillingsbruder sein. Wie Reagan wurde er einst als Superheld berühmt. Nach der Batman-Rolle kam nicht mehr viel. Wie Reagan hofft auch Keaton nun auf eine künstlerische Wiedergeburt, nicht im Theater, aber durch den Birdman-Film.
This movie made me remember.
Birdman hat mich daran erinnert, was ich eigentlich in meinem Beruf erreichen will. Dieser Dreh war sehr schwierig, aber auch sehr aufregend. Da will es jemand noch einmal wissen, und vielleicht entschädigt Hollywood den oft unterschätzten Keaton mit einem Oscar. Dann hätte sich der Birdman endlich aus Batmans Schatten gelöst.
Birdman kommt übermorgen am Donnerstag in die Kinos und wir kommen zum Wetter. Zumindest im Norden schien heute oft die Sonne. Und nun wollen wir mal hoffen, dass der blaue Himmel nicht auch ein einmaliges Schauspiel war, Claudia Kleinert.
Doch, Karin, das war er. Denn morgen kommt schon wieder kräftiger Regen herein. Also das mit dem Sonnigen und das mit dem Schönen, das ist schon wieder vorbei. Denn dieses Tief hier zieht auf uns zu. Das liegt nördlich von uns. Und Sie sehen an der engen Drängung der Isobaren, das hat kräftig Wind dabei. Und die Front, die da hereinzieht, bringt morgen gegen Spätnachmittagabend kräftigen Regen und Sturm. Und zwar vor allen Dingen in den höheren Lagen, aber nicht nur dort. Auf den Bergen 90 bis 140 Kilometer pro Stunde, das sind Orkanböen. An der Nordsee 80 bis 110 Kilometer pro Stunde, da können orkanartige Böen dabei sein. An der Ostsee 70 bis 100 Kilometer pro Stunde und im Flachland 50 bis 90. Stürmischer Wind und Sturmböen sind also auch da möglich und dazu wird es zum Teil schütten wie aus Eimern. Jetzt in der Nacht haben wir es noch mit Schnee zu tun, vor allen Dingen am Alpenrand und in Bayern. Hier kommen immer wieder zum Teil kräftige Schneeschauer runter. Sonst sind nur einzelne Schneeregenschauer unterwegs von der Nordsee. Dann in den frühen Morgenstunden ein bisschen Regen. Glatt kann es sein durch den Schnee und durch gefrierende Nässe. Die Temperaturen sinken nämlich meist auf Werte zwischen 5 Grad an der Nordsee und minus 3 Grad direkt am Alpenrand. Morgen Vormittag dann in Bayern immer noch so ein bisschen Schneefall, sonst meist trocken, nur einzelne Schauer. Und am Nachmittag kommt dann aus Westen und Nordwesten dieses Tief mit wirklich starkem Regen. Im Süden Bayerns kommt mal kurz die Sonne raus, da hat es ja jetzt 2 Tage geschneit. Die Temperaturen steigen im Laufe des Nachmittags auf Werte zwischen 2 und maximal 7 Grad. Und der Wind schon um die Mittagszeit spürbar aus südwestlichen Richtungen, der legt dann gegen Abend noch mal richtig einen drauf. Und die Tage danach Graupelschauer, Schnee, Schnee, Regen. Zum Teil sind Gewitter dabei und diese Gewitter, die können dann wieder mit zum Teil starken Sturmböen oder schweren Sturmböen verbunden sein. Also die nächsten Tage ist einiges los beim Wetter. Es wird wieder kälter. 2-3 Grad haben wir gerade noch am Freitag.
Danke, Claudia. Und das war's von uns für heute. Hier folgt jetzt der Tag in Auschwitz. Auch mit Bildern von der Befreiung vor 70 Jahren. Das Nachtmagazin mit Gabi Bauer meldet sich um 0:15 Uhr und wir sind morgen wieder für Sie da. Eine gute Nacht. Thank you.